spul noch mal ganz ans Ende dieser Sequenz. Da ist nämlich ein schönes Zielfoto zu sehen. Ja, das war also unser Ostergarten ohne Text und Musik. Also für alle, für die das was ganz Neues ist, wir haben unsere Räume vor einem guten Jahr umarrangiert, hier Zwischenwände, leichte Zwischenwände eingezogen und hatten genau hier in diesem Raum und in den anrainenden Räumen die Passionsgeschichte bis hin zur Grablegung und zu Ostern in Räumen nachgestellt. Und genau, wir machen uns bereit, das Ganze im Jahr 2017 zu wiederholen. Anders als vor 2 Jahren wissen wir in etwa, worauf wir uns einlassen. Und trotzdem begleitet mich jedenfalls auch ein gewisses Unbehagen. Es gibt offene Fragen in der Ausgestaltung des Ostergartens im nächsten Jahr, was die Räume angeht, was die Texte angeht, auch was Einspielungen angeht. Wir wissen noch nicht, ob und wie und wo wir unsere Gottesdienste in den 8 Wochen feiern, wo unser Gemeindezentrum hier belegt ist mit dem Ostergarten. Im vorigen Jahr waren wir zu Gast bei anderen Gemeinden hier in Osnabrück, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir das im nächsten Jahr machen. Wenn wir in 2015 aus dem Stand über 5000 Besucher hatten, mit welchem Ansturm müssen wir im nächsten Jahr rechnen? Sollten wir überhaupt Werbung machen? Die ersten Buchungsanfragen sind in den letzten Wochen bei mir eingegangen. Ich weiß nicht, über welche Kanäle das bekannt geworden ist, aber es haben Leute sehr dringend auf meinen Anrufbeantworter gesprochen, sie würden gerne reservieren für den Ostergarten nächstes Jahr. Was sagen wir weitgereisten Gästen, die mit einer Art Landesgartenschau rechnen und die ein geschlossenes Gebäude vorfinden? Ich habe volles Verständnis, wenn der eine oder andere vor allen Dingen an der Rezeption ein wenig Fracksausen bekommt. Sollte man sich wieder so einen orientalischen Bart stehen lassen? Schwierige Fragen. Da kommt uns heute der Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, der just für heute anliegt, gerade recht. Markus war nämlich auch ein Typ, der von Zeit zu Zeit mal Fracksausen hatte, der Angst bekommen hat. Als Jesus gefangen genommen wurde, berichtet Markus, anders als Matthäus oder Lukas, die wissen davon nichts, Markus berichtet von einem jungen Mann, der weggerannt ist und irgendein Soldat hat ihm am Schlafittchen gepackt und dieser junge Mann konnte sich nur dadurch befreien, dass er dem Soldaten seine Klamotten gelassen hat und nackt weggelaufen ist. Und viele Ausleger meinen, hier spricht Markus von sich selbst aus der Erinnerung. Paulus und Barnabas haben den Verfasser dieses Evangeliums auf ihre erste Missionsreise mitgenommen, aber er hat nicht durchgehalten. Er ist innerlich eingeknickt. Paulus wollte ihn deswegen nicht mitnehmen auf die nächste Missionsreise. Der Abschnitt, den wir uns heute aus dem Markus-Evangelium ansehen, ist eigentlich so eine Art Ostergarten-Zielfoto, aber es geht im Hintergrund auch ganz stark um Ängste. Ich lese aus Markus 7 die Verse 24 bis 30. Markus 7, Verse 24 bis 30. Er brach von dort auf und reiste in die Gegend von Tyrus. Er bezog ein Haus und wollte es vermeiden, dass jemand es erfährt. Aber es konnte dann doch nicht heimbleiben und so hörte schon bald eine Frau von ihm, deren kleine Tochter von einem unreinen Geist geplagt wurde. Sie kam und warf sich vor seine Füße. Allerdings war die Frau eine Griechin mit syrophönizischen Wurzeln. Sie bat ihn eindringlich, den Dämon von ihrer Tochter zu vertreiben. Aber er sagte ihr, akzeptiere bitte, dass als erstes die Kinder versorgt werden müssen. Es gehört sich nicht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Aber sie erwiderte, ja Herr, aber die Hunde unter dem Tisch ernähren sich doch auch von den Krümeln der Kinder. Da sagte er ihr, weil du das gesagt hast, geh hin, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als sie zurückkehrte in ihr Haus, fand sie ihre Tochter vor, die hingestreckt auf dem Bett lag, und der Dämon hatte sie verlassen. Wir beten nochmal. Danke, Jesus, für diesen Einblick in dein Leben, in eine Reise, die du unternommen hast. Du weist uns mit unserer Situation als Gemeinde und auch jetzt mit diesem Gedanken, mit diesem Plan, mit dieser Vision eines Ostergartens. Und ich bete, dass wir verstehen, was du uns durch dieses Wort, durch diese Episode aus deinem Leben auch zu sagen hast für unsere Situation als Gemeinde. Und ich bete darüber hinaus um dein Reden auch sehr persönlich. Du weißt, auf welchen Reisen wir gerade unterwegs sind. Und ich danke dir, dass du wirklich was zu sagen hast und dass du lebst. Amen. Ein gewisser Papias von Hierapolis, muss man sich nicht merken, den Namen, Papias von Hierapolis, lebte um das Jahr 130 nach Christus. Und von diesem Papias haben wir spannende Informationen darüber, wer die ältesten Jesus-Biografien abgefasst hat und etwas über die Umstände und Hintergründe. Also eine alte Notiz, wo etwas über die Hintergründe steht zu der Verfassung der Evangelien und auch zu den Autoren. Und wir erfahren in dieser Notiz von diesem Papias, dass Markus wohl ein Reisebegleiter des Petrus war in späterer Zeit. Aus der Apostelgeschichte, das hatte ich eben referiert, wissen wir, dass er auch Paulus und Barnabas begleitet hat, aber er scheint in späterer Zeit ein Reisebegleiter des Apostels Petrus gewesen zu sein. Er scheint für ihn übersetzt zu haben, sein Dolmetscher gewesen zu sein. Und wir erfahren, dass er auf Drängen der Gemeinde in Rom die Predigten und Berichte des Petrus über Jesus niedergeschrieben hat und dass das der Hintergrund dieses Evangeliums ist. Also dass wir hier einiges indirekt durch Markus über das hören, was Petrus verkündigt hat, was er weiter erzählt hat über das, was er aus eigenem Erleben an Jesus gelernt, gesehen hat. Gleich und gleich gesellt sich gern. Markus hatte manchmal Fracksausen, Petrus hatte auch manchmal Fracksausen. Er hat auch das Weite gesucht, als Jesus gefangen genommen wurde. Er hatte manchmal eine große Klappe. Er hat Jesus ja zugesagt, dass er ihn nicht verlassen wird, einige Stunden vorher. Aber bevor der Hahn gekräht hat, hat er so getan, als würde er Jesus nicht kennen. Und es kam auch noch später, auch nach Pfingsten, kann man diesen Wesenszug noch erkennen aus einigen Notizen in der Apostelgeschichte, dass Petrus manchmal es mit der Angst zu tun bekommen hat, dass er Angst vor Menschen hatte und dass er eingeknickt ist. Und ein wichtiges Thema für Petrus und auch seine Skrupel und Ängste, das finden wir genau hier bei Markus, finde ich ganz spannend. Petrus ist in der Apostelgeschichte eine wichtige Figur, vor allen Dingen in der ersten Hälfte. Und Petrus ist so etwas wie ein Türöffner gewesen für die erste Gemeinde. Er wird auch gern dargestellt mit einem Schlüssel in der Hand. Jesus hat ihm gesagt, dass er ihm Schlüssel geben werde. Es wird in der katholischen Tradition wird das sehr hochgehalten und lebt das noch heutzutage im Papstamt, diese Schlüsselfunktion, dieser Gedanke des Schlüssels, dass es Türen gibt für das Reich Gottes, die müssen aufgeschlossen werden. Und in der ersten Hälfte der Apostelgeschichte, immer wenn es darum ging, dass die Gemeinde sich ausgeweitet hat, dass sie expandiert ist, war Petrus da und musste irgendwie aufschließen. Zu Pfingsten hielt er die Pfingstpredigt, die erste Predigt, und es kamen Tausende von Menschen in Jerusalem zum Glauben. Einige Kapitel später, da erreicht das Evangelium die nächste größere Stadt im Norden, Samaria. Und auch da hatte Petrus seine Finger drin. Und dann in Apostelgeschichte 10 gibt es eine Episode, da geht es auch um eine Schwelle. Da geht es darum, dass das Evangelium, dass die Kirche, dass das Reich Gottes eine Schwelle überschreitet. Und Petrus war involviert und er war zuerst von Ängsten und von Skrupeln gefangen. Und Gott hat ihn ganz behutsam darauf vorbereitet, dass er aus seiner Komfortzone, auch ganz persönlich, heraustreten muss, dass es da einen neuen Bereich gibt und dass es Mut braucht, um diesen neuen Bereich zu beschreiten. Und es war so, dass Petrus sich vor dem Mittagessen schlafen gelegt hat mit hungrigem Magen. In der Ortschaft Joppe müsste das gewesen sein. Und er hat einen Traum davon, dass ein Tuch an vier Zipfeln vom Himmel herabgelassen wird und da drin sind lauter unreine Tiere. Also Petrus wird mit einer religiösen Ekelgrenze konfrontiert. Und da ist er hört einen Befehl: Steh auf, schlachte und iss. Und Petrus im Traum windet sich und wehrt sich und sagt: Ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Als Jude machte man das nicht, dass man bestimmte unreine Tiere gegessen hat. Das wiederholte sich dreimal und dabei war die Botschaft da: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Dann ist Petrus aufgewacht und unten an dem Haus, er hat so auf dem Dach geschlafen, da klopften Leute und die haben gefragt, ob Petrus vielleicht mitkommen könnte zu einem gewissen Cornelius. Das ist ein römischer Hauptmann gewesen. Und Petrus wusste sofort, wohin der Traum, den er hatte, gehört. Denn für einen Juden gehörte es sich nicht, das Haus eines Heiden zu betreten. Da wurde er konfrontiert mit einer inneren Grenze von äußerstem, auch religiösem Unbehagen. Aber weil er vorher diesen Traum hatte, wusste er, ich darf über diese Schwelle gehen. Und es ist dann was ganz Spannendes passiert im Haus des Cornelius. Da war eine kleine Versammlung. Petrus ist da sicherlich mit Unbehagen und mit Unsicherheit reingegangen und hat dann angefangen, von Jesus zu erzählen. Und dann ist etwas Ungewöhnliches passiert, nämlich, dass Gottes Geist auf die Zuhörer fiel, dass sie erfüllt wurden von Gottes Geist und dass sie anfingen, Gott zu loben und dass sich bei ihnen Gaben des Heiligen Geistes zeigten. Und Petrus war sehr konsterniert, wie Prediger das sind, wenn sie bei der Predigt unterbrochen werden durch Gott. Und das Spannende war, also die Botschaft war für Petrus klar: Das Reich Gottes, der Heilige Geist, drängt hinein in eine neue Sphäre und hier geht es um die ganze weite Welt der Völker und der Heiden. Für einen frommen Juden war die Welt eigentlich und die ganze Menschheit war, ganz grob gesagt, zweigeteilt. Es gab Juden und Nichtjuden. Und in der frühen Christenheit war eine große Unsicherheit darüber, können Nichtjuden überhaupt Christen werden? Oder muss jemand, der an Jesus gläubig wird, muss er nicht auch vorher Jude werden? Und durch dieses Ereignis ahnte Petrus, ihm fehlte da später noch der Mut, sich dazu zu stellen, aber Petrus ahnte, nein, hier die Jesus-Bewegung, die drängt zu den Heiden hin. Und diese Menschen, diese Heiden, die an Jesus gläubig geworden sind, die müssen nicht erst auch noch Juden werden. Das Spannende ist, das, was ich jetzt eben referiert habe aus der Apostelgeschichte, das taucht genau so auf in Markus 7. Deshalb passt das total gut, dass Markus wahrscheinlich ein Weggefährte von Petrus war. Das war Ende August, Anfang September, für die nicht da waren. Da haben wir über den ersten Teil von Markus 7 gesprochen. Und da geht es um Reinheit und Unreinheit und es geht um Ernährung. Darf man Unreines essen oder wodurch wird ein Mensch unrein? Genau das, was Petrus Thema war mit diesem Traum, mit diesem Tuch, was vom Himmel kam, mit den unreinen Tieren. Genau das verhandelt Jesus nämlich in Markus 7 und einen Spitzensatz, da hört man richtig Petrus reden. Damit, muss ich gucken, wo ich das mir hier... Damit irgendwie, ich schlage es mal nach. Manchmal ist aus dem Gedächtnis schlecht. Markus 7. Gleich habe ich es. Genau. Jawohl. Vers 19, Markus 7, Vers 19. Jesus spricht über rein und unrein und er lehrt, dass Unreinheit nicht von außen kommt und in den Menschen eindringt, sondern dass Unreinheit aus dem Inneren, aus dem Herzen des Menschen kommt und dass das die viel größere Baustelle ist als Ernährung. Und hier ein Satz: Damit erklärte er alle Speisen für rein. Das steht in Markus 7, Vers 19 und mit diesem Wissen, Markus war ein Reisebegleiter von Petrus und Petrus hatte diese Baustelle mit unreinen Tieren, ist für mich völlig klar, das ist geradezu ein Predigtfetzen von Petrus. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Wir sind jetzt immer noch in Kapitel 7, das war ein längerer Abschnitt, wo es um rein und unrein ging und jetzt kommt eine jetzt kommt eigentlich die Konsequenz. Für den Rest des Kapitels 7 werden wir in eine Reise Jesu hineingenommen, und zwar in unreines Gebiet, unreines Terrain. Tyrus wird in Vers 31 erwähnt und wird in Vers 24 erwähnt, und in Vers 31 geht es dann weiter nach Sidon und in das Zehn-Städte-Gebiet. Und diese Ortschaften, die waren für einen frommen Juden, sie waren unrein. Und als Jude ging man nicht, oder wenn man es irgendwie vermeiden konnte, man ging nicht nach Tyrus, nach Sidon und erst recht nicht in das Zehn-Städte-Gebiet. Das Zehn-Städte-Gebiet war eine römische Legion stationiert, und ihr Feldzeichen war ein Eber, also ein Schwein. Und überhaupt diese Gegend, da kam, also die Jahrhunderte vorher, kam immer Schlimmes aus dieser Gegend. Die Juden hatten eine Aversion gegen diese Gegend. Und es gibt Notizen darüber, dass die Leute, die in Tyros und Sidon lebten, dass die auch nicht gut zu sprechen waren auf die Juden. Also auch als religiöser Chuck Norris, man ging nicht in diese Gegend. Nachdem Jesus also in Vers 1 bis 23 klargestellt hat, dass Unreinheit keine Bedrohung von außen ist, lässt Jesus eigentlich dieser Theorie Taten folgen. Er geht in diese unreinen Gebiete hinein, und zwar ganz ohne Angst. Und anders als Petrus. Petrus hat auch diesen Traum gehabt, hat sich auseinandergesetzt mit diesem Thema Ernährung, und dann war für ihn klar, ich darf in ein unreines Gebäude hineingehen. Ich darf unreines Terrain betreten. Und dieses Modell finden wir hier genau bei Jesus. Nun kommen wir zum Zielfoto, was ich auch mit Blick auf unseren Ostergarten hochspannend finde. Es kam, wie es kommen musste, in diesem unreinen Gebiet. Jesus hat eine äußerst unangenehme, unreine Konfrontation und Begegnung. Also in diesem religiös kontaminierten Gebiet, da begegnet ihm eine Person, und zwar erstens eine Frau. Was rein und unrein anging, waren die immer noch so ein bisschen niedriger gestellt aus männlich-jüdischer Perspektive. Dann war sie ausdrücklich von heidnischer Abstammung. Sie wirft sich ihm vor die Füße, also sie kommt ihm bedrohlich nahe. Und dann spricht sie auch noch von einem unreinen Geist. Also dieses Thema Unreinheit, das klingelt hier Jesus total massiv entgegen. Jesus reagiert, und zwar aus jüdischer Sicht, angemessen reserviert, zurückhaltend. Also er weist sie eigentlich ab. Er beleidigt sie sogar. Also er zieht da so einen Vergleich heran, der nicht schmeichelhaft war für sie. Also er vergleicht die Israeliten, das Volk der Juden, mit den Kindern und sie und ihresgleichen da in diesem unreinen Tyrus mit Hunden. Nicht schmeichelhaft. Aber dann passiert das Unfassbare. Diese Frau fängt ein Wortgefecht mit Jesus an und sie gewinnt es. Das ist absolut bemerkenswert. Sie hat überhaupt keinen religiösen Hintergrund, keine Vorbelastung, Vorbildung, irgendwie erkennbar, aber sie weiß, Jesus zu packen. Und sie ist im Markus-Evangelium die einzige Person, die ein Wortgefecht mit Jesus gewinnt. Also Jesus hatte viele Wortgefechte. Vor allen Dingen mit Pharisäern und Schriftgelehrten, mit Rabbinern, die bis unter die Zähne rabbinisch bewaffnet waren und argumentieren konnten. Und in der Auseinandersetzung mit Jesus finden sie in Jesus immer ihren Meister. Und hier kommt Jesus in dieses unreine Gebiet, und da steht auf einmal eine unreine Frau vor ihm, und er verliert ein Rededuell. Dann, absolut bemerkenswert, sie ist die einzige Person, die Jesus mit Herr anspricht. Er wird meistens Lehrer genannt im Markus-Evangelium. Im Markus-Evangelium ist sie die Einzige, die ihn mit Herr anspricht. Und das man schnappt nach Luft, wenn man das sieht, weil Herr ist Jesus, ist das älteste christliche Bekenntnis. Herr ist Jesus. So haben sich die ersten Christen zu Jesus bekannt. Und das war ein Stück weit auch eine Kampfansage an das Römische Reich, weil dieses Wort für Herr ist das gleiche Wort wie Kaiser gewesen. Herr ist Jesus. Die Frau macht alles richtig. In einem Gebiet, wo das eigentlich nicht zu erwarten gewesen wäre. Ein neuer Bereich, ein unreiner Bereich, da steht eine Person auf und sie tritt Jesus gegenüber und sie ist eigentlich, so würde ich sagen, sie ist vorbereitet. Sie ist vorbereitet, sie begegnet Jesus in genau der angemessenen, in der richtigen Art und Weise und ihrer Not wird gedient, ihre Tochter wird von diesem Schatten befreit. Ich glaube, dass es hier in Osnabrück, ich bin sicher, dass es Hunderte, Tausende in Osnabrück im Umland gibt, wie diese Frau, die vielleicht religiös überhaupt nicht vorgebildet sind, aber die vorbereitet sind von Gott und die vorbereitet werden von Gott und die Gott schon längst im Visier hat und Menschen, die er in eine Begegnung mit Jesus führen will. Marika, du hast vorhin eingangs erzählt von so einer Schlangenerfahrung, dass Menschen Schlange stehen und dass wir alle dann versuchen, irgendwie möglichst schnell da durch diese Barriere durchzukommen. Im letzten Jahr beim Ostergarten hatten wir die seltene Situation für Gemeinden, dass Menschen Schlange standen, um das Evangelium zu hören. Kleine Menschen, große Menschen. Wir mussten Menschen wegschicken. Wir mussten uns was einfallen lassen, Kurzführung, um möglichst viele Menschen hier durchzuschleusen. Wir finden genau das in den Evangelien. Das finde ich so spannend, auch an dem Ostergarten. Deshalb ist es für mich viel mehr als ein Projekt. Im Markus-Evangelium finden wir diese Szene häufig, dass ein Andrang da ist, dass Menschen zu Jesus drängen, dass sie seine Berührung suchen, dass sie eine Begegnung mit ihm suchen. Wir haben diese wunderbare Erfahrung als Gemeinde gemacht, dass es solche Zeiten auch für uns gibt, dass Menschen sich drängen, um was von Jesus zu hören, vielleicht ohne es so richtig zu verstehen. Und ich bin sicher, da sind Hunderte von syrophönizischen Frauen und Männern in unserer Stadt. Aber das Entscheidende ist, sie müssen von Jesus hören. Das Spannende ist, dass diese Frau irgendwoher von Jesus gehört hatte. Ich lese nochmal die Verse aus unserem Abschnitt vor. Jesus bezog ein Haus und wollte vermeiden, dass es jemand erfährt, aber es konnte dann doch nicht geheim bleiben und so hörte schon bald eine Frau von ihm, deren kleine Tochter von einem unreinen Geist geplagt wurde. Die Frage ist, wie hören Menschen von Jesus? Auf welche Art und Weise, auf welche Wege bekommen sie Nachricht davon, dass es diesen Jesus gibt und dass der helfen kann? Jesus hat von sich reden machen und das breitete sich aus. Ein paar Kapitel vorher lesen wir schon, eine große Zahl von Menschen aus Galiläa folgte Jesus, auch aus Judäa, Jerusalem und Idumäa, aus dem Gebiet jenseits des Jordans, Achtung, und aus der Gegend von Tyrus und Sidon, kamen in Scharen zu ihm, weil sie von all dem gehört hatten, was er tat. Also das, was diese syrophönizische Frau vorbereitet hat, das war, dass sie gehört hat von Jesus. Und dass sie sich daraufhin auf den Weg gemacht hat. Und auf diesem Weg war Beharrlichkeit, war Penetranz erforderlich, gerade auf den letzten Metern. Und sie hat sich dann nicht abweisen lassen und sie ist Jesus begegnet. Sie ist ihrem Retter begegnet und dieser Schatten ist aus ihrem Haus, aus ihrem Leben, von ihrer Tochter gewichen. Es gibt so viele Häuser hier in Osnabrück, wo es Schatten gibt, wo Menschen geplagt sind. Mich hat das mal sehr erschüttert. Vor einigen Jahren gab es hier im anrainenden Wohngebiet einen Amoklauf. Es ist dabei niemand ums Leben gekommen, aber mich hat das geradezu beleidigt, dass hier in unserem Revier, dass da jemand einen Amoklauf veranstaltet. Und das lässt ja auf etwas schließen, dass da große Schatten sind in Häusern, im Leben von Menschen. Ich glaube, es ist 3 oder 4 Jahre her, da gab es auf der Iburger Straße hier, 500 Meter von hier, vielleicht 700 Meter, gab es einen Mord auf der Straße. Es gibt dunkle Häuser hier, Menschen, die belastet sind, die beladen sind, die keinen Grund mehr finden zu leben. Und sie müssen von Jesus hören. Sie müssen davon hören. Sie brauchen die Information. Wie sollen sie sich Jesus annähern, sich auf den Weg machen und eine Begegnung mit Jesus suchen, wenn sie nicht davon hören, wann ihnen niemand erzählt? Ich bin so froh, dass das passiert, dass es bis heute passiert, dass Jesus Menschen begegnet, ihn berührt und Schatten vertreibt. Wir machen ja im Moment einen Alpha-Kurs, ein paar von euch helfen mit, vor allen Dingen die Hauskreise sind an der Verköstigung beteiligt. Wir machen die letzten Jahre immer Alpha-Kurse und ich kann nur sagen, das macht so einen Spaß und es ist so spannend, weil man das beobachten kann, dass Menschen sich auf die Suche machen und dass sie Jesus finden und dass Jesus ihnen begegnet und dass sie sagen, hättest du mir das vor 3 Monaten erzählt, ich hätte es nicht glauben können, dass Menschen Veränderung erfahren durch eine Begegnung mit Jesus. Gerade gestern noch. Gestern habe ich jemanden klargemacht. Gestern hat mir jemand erzählt, vor zwei Jahren am Alpha-Kurs teilgenommen und gestern Abend habe ich gesagt, kannst du mal im Gottesdienst davon erzählen, wie du Veränderung durch die Begegnung mit Jesus erfahren hast. Und ich brenne darauf, das zu sehen, dass wir hier Menschen durchschleusen und dass wir dabei zuschauen können, wie sie, während sie durch diese Räume gehen, merken, es geht um mich, es geht um meine Gefangenschaft, es geht um mein Bedürfnis nach Nähe, es geht um meine Schuld und es geht um meinen Lebenshunger, wenn ich durchs Grab gehe. Und am Ende, das ist so das Zielfoto, diese Schrift an der Wand, Jesus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Diese Botschaft, die muss raus. Dafür existieren wir als Gemeinde. Wir haben uns das sogar als ein Motto gegeben, wissen nicht so viele, aber wir haben ein Gemeindemotto. Und der erste Teil dieses Gemeindemottos sagt, dass wir Menschen, die fern sind von Gott, erreichen wollen. Wir haben die Gelegenheit, das umzusetzen mit diesem Projekt, mit diesem Ostergartenprojekt. Ich bin so gespannt auf diese Wochen. Es wird Herausforderungen geben. Wir werden mit unserem Unbehagen auch zu tun haben. Vielleicht werden wir irgendwie wieder so einen Orkan erleben. Letztes Mal beim Orkan ist uns der Garten Gethsemane kaputt gemacht worden. Das konnte ich vom Wohnzimmer aus schön beobachten. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Es wird Herausforderungen geben und wir werden innerlich auch mit unseren Ängsten zu tun bekommen. Es wird nicht nur schön werden. Aber Mut ist nicht die Abwesenheit von Unbehagen oder Angst, sondern Mut zeigt sich darin, dass wir das Richtige tun, trotz eines gewissen Unbehagens. Und ich werbe um dich, um euch, ob ihr Gemeindeglieder seid oder nicht, mitzumachen, dass wir Menschen über die Schwelle dieser Gemeinde tragen, nicht wegen dieser Gemeinde, sondern dass wir sie zu Jesus bringen. Und ich lade dich ein, das mitzumachen, dass wir als Gemeinde diese Schwelle nehmen. Ich glaube, es ist eine Schwelle für uns und es werden mehr Leute das Evangelium hören und mehr Leute eine Begegnung mit Jesus haben. Und das ist auch immer Arbeit. Ja? Also Gemeinde, das wissen wir alles, Arbeit. Wir sind alle sehr unterschiedlich. Es ist manchmal nicht so leicht, zusammenzuhalten. Es ist nicht so leicht, auch zu Entscheidungen zu finden. Viel Beziehungsarbeit. Beinahe jedem Thema gibt es eine schöne gaussische Normalungsverteilungskurve. Dem einen ist es zu heiß, dem anderen ist es zu kalt, dem einen ist es zu laut, dem anderen ist es zu leise. Es gibt alle möglichen Spannungsachsen in dieser Gemeinde. Und für uns als Leitung ist es oft eine Herausforderung, das zu vermitteln. Und dann schlagen wir manchmal Hände über den Kopf zusammen, wenn mehr Leute kommen oder Leute, die vielleicht noch ganz anders sind. Wie soll das gehen? Ich habe damit Unbehagen zu tun. Aber es ist das Richtige. Es ist das Richtige, Menschen in eine Begegnung mit Jesus zu führen. Der Name Jesus soll bekannt werden. Und es soll bekannt werden, dass Jesus helfen und retten und heilen und befreien kann.